Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, liebe Geschwister. Ich freue mich sehr, an diesem 20. Mai hier bei euch zu sein. In den letzten Monaten haben wir uns hier aus dieser Stelle viel über das Buch Offenbarung unterhalten. Wahrscheinlich der eine oder andere erinnert sich daran. Und ich sage heute, so heute machen wir eine Pause. Ja, heute machen wir eine Pause. Ich habe tatsächlich eine Predigt vorbereitet zum Thema die Botschaft des Johannes an die Gemeinde Ephesus. Und die Predigt werde ich halten, auf jeden Fall. Ja. Nur, ich glaube, ein bisschen Abwechslung tut uns gut. Und von daher, diejenigen, die heute etwas erwartet haben zum Thema Offenbarung, muss ich leider enttäuschen. Ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen, und wir lesen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 48 bis 52. Ich möchte heute mit euch über Hoffnung sprechen. Hoffnung menschlich und göttlich. Hoffnung menschlich und göttlich. 5. Mose 32, ab Vers 48. Und der Herr redete mit Mose am selben Tage und sprach: Gehe auf das Gebirge Abarim, auf den Berg Nebo, der da liegt im Lande Moab gegenüber Jericho, und schaue das Land Kanaan, das ich den Israeliten zum Eigentum gegeben werde. Dann stirb auf dem Berge, auf den du hinaufgestiegen bist, und lass dich zu deinem Volk versammeln, wie dein Bruder Aaron starb auf dem Berge Hor und zu seinem Volk versammelt wurde. Denn ihr habt euch an mir versündigt, unter den Israeliten bei den Hadawasser zu Kadesh in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht heiligtet inmitten der Israeliten. Denn du sollst das Land vor dir sehen, das ich den Israeliten gebe, aber du sollst nicht hineinkommen. Das ist ein toller Text für die Jahreslosung, finde ich. Ja. Geh auf den Berg und stirb. Ihr habt euch versündigt, du und das Volk und dein Bruder. In meinem Beruf als Pastor habe ich die unangenehme Aufgabe, Leute zu beerdigen. Und ich bin der Meinung, dass das Ableben eines Menschen oft mit der Qualität seines Lebens etwas gemeinsam hat. Sicherlich gibt es Leute, die sehr glücklich gelebt haben und sterben einen qualvollen Tod. Sicherlich gibt es Leute, die in ihrem Leben eine Menge Blödsinn begangen haben, anderen Leuten wehgetan haben, und die legen sich ganz entspannt hin und sterben. Die schlafen ein. Die Bibel beschreibt nicht nur die Art und Weise, wie ein Mensch geboren wird. Er bekommt einen Namen, und der Name ist oft ein Programm. Der Name hat etwas mit seinem Leben zu tun und mit seinem Charakter. Sondern die Bibel beschreibt auch die Art und Weise, wie Menschen sterben. Und das ist eine sehr irritierende Geschichte. Wenn wir im Buch des Lebens über Menschen lesen, Psalm 73 ist ein gutes Beispiel dafür, die anderen verletzt haben, Gott gegenüber untreu gewesen sind, und trotzdem haben sie ein tolles Leben. Wir kennen aber ihren Namen nicht. Und da sagen die Theologen, es ist nicht nur spannend, wie jemand stirbt. Es ist überhaupt wichtig, ob diese Person, über den wir reden, einen Namen hat. Kurzer Exkurs nur. Ist euch aufgefallen, in der Geschichte über den Auszug aus Ägypten, Es wird von Mose geredet, es wird von Aaron geredet und es wird von dem Pharao gesprochen. Und bis heute diskutieren die Kirchengeschichtler, wer ist dieser Pharao? Warum diskutieren sie? Die wichtigste Person der damaligen Welt wird in der Bibel erzählt, erwähnt, immer wieder wiederholend erwähnt, ohne Namen. Mose hatte einen Namen. Aaron hat auch einen Namen. Jahwe stellt sich mit seinem Namen vor. Der Pharao, der Präsident der Vereinigten Staaten in der damaligen Zeit vor 3000 Jahren, 3500, er hat keinen Namen. Und das ist eine ganz klare Botschaft. Das Leben von manchen Menschen wird namenlos, wird bedeutungslos. Und andere Menschen, es kann sein, dass sie einsam sterben, und da sind wir bei Mose, sie haben einen Namen. Und vor allem, Gott kennt ihren Namen. Und das ist auch die Botschaft, die in Jesaja im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, im Buch Offenbarung, da sind wir wieder beim Buch Offenbarung, wir werden einen neuen Namen bekommen und seinen Namen wird auf unsere Stirn geschrieben und so weiter und so fort. Das Thema der Versiegelung und alle diese Themen, die haben alle etwas mit dem Namen Gottes. Und hier haben wir einen Mann, den wir gut kennen, Mose, am Ende seines Lebens, 120 Jahre alt. Er bekommt von Gott einen Befehl. Ich weiß nicht, wer von euch auf dem Berg Nebo war. Ich garantiere nicht, dass ich an dem gleichen Ort gewesen bin, wo Mose stand, aber ich war an dem Ort, wo die jordanische Regierung der Meinung ist, dass Mose dort stand. Es ist nicht spektakulär, muss ich sagen. Man muss klare Sicht haben. Manchmal kommt der Wind aus der Wüste und man sieht kaum etwas. Aber wenn kein Wind da ist, sieht man den Fluss Jordan. Man schaut schon in die Ferne, in die Weite. Und das ist tatsächlich ein ganz toller Ort, ein ganz toller Aussichtspunkt. Und als ich da vor 7 Jahren gestanden bin, habe ich mir die Frage gestellt, wie ist es dem Mose ergangen an diesem einen Tag, als er dort zum ersten Mal auf den Berg hochgeklettert ist, um das Land Israel zu sehen, wohlbewusst, dass er dieses Land niemals betreten wird. Ich bin auch der Meinung, dass ein Mensch überall sterben kann. Man muss nicht unbedingt auf einen Berg klettern, um dort zu sterben. Wenn ich mir einen Ort zum Sterben aussuchen würde, wäre die Palliativstation nicht unbedingt meine erste Wahl. Geschweige denn irgendwo hochzuklettern, damit ich dort sterbe. Mose hatte aber keine Wahl. Mose musste nochmal den Befehl Gottes befolgen. Und da stellt euch mal vor, diesen alten Mann mit 120 Jahren, er nimmt seinen Stock und er klettert auf den Berg Nebo, um zu sterben. Was mich stört an dem Text ist auch dieses Imperativ. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Originaltext tatsächlich als Imperativ wiedergegeben ist. Wie ist die Verbform vom Sterben? Aber Luther hat es so übersetzt: Dann stirb auf dem Berge, auf den du hinaufgestiegen bist. Und im Vers 51 kommt auch die Begründung: Denn ihr habt euch an mir versündigt. Und dann wird auch aufgezählt, genau die Stelle. Genau die Situation, genau den Moment, die Uhrzeit. Genauso wie wenn wir manchmal von der Polizei einen Brief bekommen. Da sind wir auf dem Foto und da unten ist die Uhrzeit und das Kennzeichen des Autos. Und da kann man sagen, na, das bin ich nicht. Aber nein, das bin ich. Und so fühle ich mich, wenn ich so diesen Text lese, und ich weiß nicht, wie sich Mose gefühlt hat. Gott hat ihm nochmal aus der Schublade, aus dem Aktenkoffer, so dieses alte Foto von damals, von Kadesh. Ich sage, erinnerst du dich hier an diese Situation? Bist du das auf dem Foto? Mit dem zornigen Gesicht? Mit dem Stock in der Hand? Ich habe nicht nur ein Foto, ich habe noch ein Video von dir. Ich kann dir das nochmal vorspulen lassen. Ich übertreibe bewusst. Das Gottesbild, was hier ausgemalt wird, präsentiert wird, ist schon ein herausforderndes Bild. Von einem Gott, der Menschen bestraft, egal wie gut sie ihr Leben geführt haben, für etwas, für eine Sache, die sie in der Vergangenheit doch falsch gemacht haben. Im Kontext der Adventgemeinde haben wir die Bibel und wir haben auch viele Bücher von Ellen White. Und an dieser Stelle, ich habe mich nochmal vergewissert, was sie darüber schreibt, versucht Ellen White zu harmonisieren. Und allein, dass ihr Reflex ist, Ellen White ist eine Autorin aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Mitbegründerin der Adventgemeinde. Und allein ihr Reflex zu harmonisieren, zeigt mir, sie ist auch irritiert worden von dem Text. Wisst ihr, was sie schreibt? Müsst ihr nicht wissen, aber ich kann es euch schnell sagen. Diese Worte Gottes an Mose waren eine warnende Mahnung an das komplette Volk Israel. Mit anderen Worten, ich weiß nicht, ob sie harmonisiert oder sie macht den Fast noch größer, nach dem Motto, Gott hat exemplarisch Mose so ernst bestraft, damit das Volk merkt, okay, wenn der Standard für Mose so hoch ist, da müssen wir sehr aufpassen, wie wir uns verhalten. Wir merken, Spannungen sind etwas, was wir im religiösen Kontext nicht einfach so aushalten können und wahrscheinlich auch wollen, weil wir auf der Suche nach einer heilen Welt sind. Und wenn wir die heile Welt bei Gott, bei Jesus Christus nicht finden, wo denn sonst? Draußen auf der Welt gibt es keine heile Welt. Zumindest hier bei Gott. Und dieser Gott, bei dem wir die heile Welt bekommen können, die Harmonie, den inneren Frieden, der für uns so wichtig ist, wenn dieser Gott uns überrascht und irritiert, dann sitzen wir da ratlos und wissen nicht, wie es weitergeht. Ich möchte mal Kapitel 34 mit euch lesen. Der biblische Text ist mir sehr, sehr wichtig. Ab Vers 1. Und Mose stieg aus dem Jordantal, der Moabiter, auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisgah gegenüber Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land, Gilead bis nach Dan und das ganze Naphtali und das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben, du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst es nicht hinübergehen. So starb Mose, der Knecht des Herrn, das selbst im Lande Moab nach dem Wort des Herrn. Und er, das ist jetzt die Frage, wer ist er? Er begrub ihn im Tal, im Lande Moab gegenüber Bet-Peor und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Dieser Text hat nur eine einzige positive Seite, nämlich, dass Gott derjenige ist, der sich um die Beerdigungsfeier von Mose kümmert. Es gibt keine andere Stelle in der Bibel, wo es geschrieben steht, dass Gott jemand begraben hat. In der Regel sind Menschen von anderen Menschen begraben worden. Hier aber haben wir das erste und letzte, den ersten und letzten Moment, wo tatsächlich als Leser mit einer Tatsache konfrontiert sind, die auch für uns heute spannend ist und uns stutzig macht. Ich frage mich, wie hat ihn Gott denn begraben? In welcher Form auch immer, was hat er da gemacht? Ist er kurz Mensch geworden? Hat er da ein Loch gebuddelt? Das beschreibt die Bibel nicht. Die Bibel sagt nur, Mose ist gestorben im Land Moab und Gott hat ihn begraben. Wenn die Geschichte von Mose so enden würde, wäre die heutige Predigt, glaube ich, keine tolle Alternative für die Predigten über das Buch Offenbarung, die voller Tiere und andere Biester und was weiß ich noch sind. Das Gute ist, dass die Bibel gewisse Themen aufgreift. Und ich lade euch ein, mit mir Lukas Kapitel 9 aufzuschlagen. Es sind mittlerweile, sagen wir so, 1300 bis 1400 Jahre vergangen. Eine Menge Zeit. Mose ist tatsächlich in den Pantheon des jüdischen Staates und später der jüdischen Religion eingeführt worden als der erste Gesetzgeber, als derjenige, der das Volk aus dem Ägyptenland herausgeführt hat. Mose ist zu einer Institution geworden. Man kann sich auf Mose berufen. Man kann das Gesetz des Mose zitieren. Manche haben sogar gesagt, wir sind Kinder Abrahams und Mose ist derjenige, der uns die Grundlage unserer Regeln vorgelegt hat. Das mosaische Gesetz spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle während der Gefangenschaft in Babylon und auch in der Zeit danach, wo Israel und Juda keinen König mehr haben, sondern eher ein Priester. Und diese Priester, die orientieren sich nach den Vorgaben des Mose. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Mose tot ist. Gestorben, allein, auf einem Gipfel in einem fremden Land. An der Tatsache, dass Mose gestorben ist, ändert sich nichts. Und dann wird in Bethlehem ein kleines Baby geboren. Dieses Baby wird später zu einem jungen Mann, Jesus Christus. Dieser Jesus versammelt eine Schar von Jüngern um sich herum. Und vermutlich ein gutes Jahr vor seiner Kreuzigung geht Jesus Christus auf einen Berg zusammen mit drei seinen Jüngern. Und ich möchte euch bewusst die Geschichte aus Lukas 9 vorlesen und nicht aus Matthäus 17, weil Lukas der Einzige ist, der einen wichtigen Nebensatz in seine Erzählung hineingefügt hat, der für mich und für die Predigt heute sehr, sehr wichtig ist. Ab Vers 28 lese ich Lukas 9. Ab Vers 28. Und es begab sich etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, Und das waren Mose und Elia. Und sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die bei ihm waren, waren voller Schlaf. Und als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war, und die zwei Männer, die bei ihm standen. Es war nicht nur eine Einbildung, es war eine Realität. Es war nicht nur ein Traum, es war Wirklichkeit. Auch wenn Petrus, Johannes und Jakobus eine Zeit lang geschlafen haben, schließlich sind sie rechtzeitig aufgewacht und haben diesen zwei Männern gesehen. Einer von denen ist Mose. Und er steht neben Jesus Christus zusammen mit Elia und sie reden zusammen über den Auszug aus Ägypten. Oder sie reden gemeinsam über die Situation in Kadesh, wo Mose ungehalten den Felsen nochmal mit seinem Stock geschlagen hat. Oder sie reden über Elia und seine Depressionen in der Wüste. Auch über Elia kann man eine Menge Geschichten erzählen. Nein, diese zwei Männer sind da und sie sprechen mit Jesus Christus. Die erscheinen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Mose und Elia sprechen mit Jesus Christus über seinen Kreuzestod. Lange bevor seine Jünger überhaupt kapieren und verstehen, was passieren wird mit Jesus Christus, lange bevor sie überhaupt begreifen, was geschehen wird mit ihrem Lehrer, vertraut sich Jesus Christus diesen zwei Männern an und sagt ihnen, ich möchte mit euch reden. Hier haben wir aber ein großes Problem. Elia ist jemand, der nie gestorben ist. Mose war derjenige, der schon wusste, was der Tod bedeutet. Und das ist vermutlich die einzige Situation oder die einzige Stelle in der Bibel, wo der Sohn Gottes die Hilfe eines anderen Menschen benötigt hatte. Kurz vor seinem qualvollen Tod. Jesus Christus spricht mit Elia und mit Mose, vor allem mit Mose, über seinen Tod. Ich weiß nicht, was Mose ihm erzählt hat. Ich weiß nicht, wie sie miteinander darüber geredet haben, nur ich weiß eins. In diesem Moment, in der Geschichte der Menschheit, wo der Sohn Gottes tatsächlich diese Unterstützung von anderen Menschen gebraucht hatte, war Mose genau die richtige Person. War genau der Richtige an dieser Stelle, der mit Jesus Christus, mit dem Sohn Gottes, mit dem Lamm Gottes über seinen Tod und über das, was ihm bevorstehen würde, sprechen konnte. Warum? Weil er die Erfahrung mit dem einsamen Tod hinter sich hatte. Natürlich musste Mose nicht für die Sünden der ganzen Menschheit sterben. Die Aufgabe von Mose war eine ganz andere. Nur er hat in etwa, in einer Miniatur, sage ich mal so, in einem kleineren Umfang erlebt und erfahren, was Jesus Christus erleben sollte. Und so endet die Geschichte von Mose in der Bibel. Soweit es mir bekannt ist, wird im Neuen Testament dann nicht mehr von ihm berichtet. Im Hebräer Kapitel 11 schreibt Paulus vermutlich über die Helden des Glaubens und Mose kommt davor. Es kommt wie eine Rekapitulation, wie ein Rückblick auf die Vergangenheit, auf das, was in der Geschichte der Israeliten passiert ist. Da kommt Abraham vor, Mose, Abel und viele, viele anderen. An dieser einen Stelle auf dem Berg der Verklärung ist Mose zum ersten Mal in persona da gewesen, um mit Jesus Christus über seinen bevorstehenden Tod zu sprechen. Warum ist mir diese Geschichte so wichtig gewesen? Warum rede ich mit euch heute Morgen drüber? Diese Woche am Dienstag habe ich die Nachricht bekommen, dass ein guter Freund von mir, geboren 1977, genauso alt wie ich, verheiratet, leider ohne Kinder, ist an einer sehr, sehr schweren Krebserkrankung gestorben. Ich kenne seine Familie, ich kenne seinen Bruder und seine Schwester. Wir haben zusammen gespielt als Kinder. Ich kenne seine Frau. Wir waren in der gleichen Jugendgruppe. Und es hat sich abgezeichnet, dass eine schwere Tumorerkrankung da ist, die nicht leicht zu behandeln ist. Sie haben alles probiert. Sie haben bis zum Schluss gekämpft. Am Ende war sein Puls sehr niedrig und alle Werte Blutwerte haben nichts Positives verheißen. Es ist eine Sache, einen Sterbenden zu begleiten. Und nur diejenigen unter uns, die diese Erfahrung gemacht haben, wissen, was das ist. Und es ist etwas ganz, ganz anderes, wenn der Betroffene gestorben ist, mit 46 in dem Fall, mit der Familie zu sprechen. Alle gläubige Menschen. Alle haben ihre Hoffnung auf Jesus Christus und auf seine Auferstehung gesetzt. Und es ist schwierig, über Hoffnung zu sprechen, da wo keine Hoffnung mehr ist. Menschliche und himmlische Hoffnung. Ich glaube, es ist schlauer, in solchen Momenten eher da zu sein, nicht viel zu sagen und zuzuhören. Je weniger man in so einem Moment spricht, umso besser ist es. Aus der räumlichen Distanz, ich bin in Deutschland, Sie sind in Bulgarien, kann man nicht viel machen. Und da informiere ich mich immer wieder über Freunde, wie es der Familie geht, wie es seinem Vater geht, seine Mutter, die sind so alt wie meine eigenen Eltern, wie es den Geschwistern geht. Und ich stelle fest, dass diese Leute kämpfen. Sie kämpfen nicht nur mit dem Verlust, sie kämpfen auch mit der Hoffnung. Und ich glaube, als Gemeinde dürfen wir nachsichtig sein mit solchen Menschen, wenn sie in dem einen oder anderen Moment für eine kurze Zeit die Hoffnung verlieren, ratlos sind. Mose ist ganz alleine gewesen auf dem Berg. Wahrscheinlich hat das Gott bewusst so gemacht, weil er wusste, andere Menschen hätten ihn und seine Haltung nur verwirrt. Und die werden als Störfaktoren empfunden. Deswegen ist Gott allein geblieben bei Mose bis zum Schluss. Und er hat ihm eine Perspektive aufgezeigt, über die der Rest des Volkes nichts erfahren hat. Alle dachten, Mose ist gestorben. Nur Gott kannte die Wahrheit. Nur er hat gewusst, was tatsächlich mit Mose passiert ist. Und im richtigen Augenblick kam Mose wie aus dem Nichts, um eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wir haben auch in den letzten Wochen einen Trauerfall hier in unserer Gemeinde. Und es ist schwierig, sich von Menschen zu verabschieden. Oft wissen wir nicht, was wir sagen sollen in so einem Moment. Die Antwort Gottes ist ganz wichtig. Einfach da sein. Einfach für den anderen da sein. Und es muss nicht ein Trauerfall sein. Es können ganz, ganz banale Dinge im Leben geschehen sein. Es wäre gut, wenn wir als Gemeinde, trotz unserer Unterschiede, die wir haben, das einfach praktizieren. Egal wie schwer das manchmal ist, für den anderen da zu sein. Genauso wie Gott für Mose da war. Und genauso wie Mose für Jesus Christus, für den Sohn Gottes, auch da war, im richtigen Moment. In diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Sabbat. Seid nicht betrübt. Denkt an die Hoffnung, die wir haben. Und auch wenn die menschliche Hoffnung schwindet, die himmlische Hoffnung, die göttliche Hoffnung bleibt. In diesem Sinne Gottes Segen und eine gute Zeit heute Nachmittag an diesem Sabbat. Amen. Wir legen dir, unser Vater im Himmel, alle unsere Gedanken und Sorgen und Schmerzen. Wir legen sie in deine Hand und bitten dich um Zuversicht und Hoffnung in einer Welt, die uns oft mit Krankheiten, mit Schwierigkeiten, mit Problemen herausfordert und plagt. Wir danken dir für all das, was du für uns bis jetzt getan hast, und wir danken dir für deine Gegenwart. Und auch wenn wir diese Gegenwart manchmal nicht spüren, und auch wenn wir uns manchmal nach mehr von deiner Gegenwart wünschen und sehnen, danken wir dir, großer Gott, dass nicht unsere Gefühle entscheiden, ob du bei uns bist, sondern die Gewissheit, dass es so ist. Wir danken dir für all das, was du für uns bis jetzt getan hast und bereit bist, auch weiterhin zu tun. In deinem Namen. Amen.